Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Hier im Podcast soll es in der heutigen und auch in den kommenden Folgen um das Thema Unterleibskrebs bei Frauen gehen. Ich habe hierzu ein Interview mit der lieben Tanja geführt, die mit 38 Jahren an Scheidenkrebs erkrankt ist. Leider ging bei der Aufnahme etwas schief, sodass ich eine der Tonspuren nicht für die Veröffentlichung nutzen konnte und jetzt gern das Gespräch mit meinen eigenen Worten zusammenfassen möchte. Ich hoffe, die Folge ist für dich wertvoll und interessant, auch wenn du dieses Mal nur mich und keine Interviewpartnerin hörst. Im Jahr 2009 hat Tanja die Diagnose Adenokarzinom der Scheide erhalten und konnte mit diesen Worten erstmal wenig anfangen. Das ging tatsächlich auch den Ärzten so, denn diese Art der Erkrankung ist sehr selten, die nur 0,1% von 100.000 Frauen weltweit betrifft. In den meisten Fällen erhalten ältere Frauen diese Diagnose. Ein Adenokarzinom ist eine Krebsart des Drüsengewebes. Tanjas damaliger Mann hatte während des Geschlechtsverkehrs eine Art Geschwülst ertastet, das sich zunächst anfühlte wie ein Hühnerknochen. Nachdem auch Tanja selbst diese Verhärtung tasten konnte, suchte sie ihre Gynäkologin auf, die ebenfalls sehr überrascht war. Zuvor hatte Tanja allerdings bereits Kontaktblutungen, die sie sich nicht erklären konnte. Schmerzen hatte sie keine. Die Gynäkologin stellte Tanja vor die Wahl, entweder zu operieren oder einige Zeit vergehen zu lassen, um zu schauen, ob und wie sich dieser, nennen wir ihn Hühnerknochen, veränderte. Tanja entschied sich für die Operation, denn ein warnendes Bauchgefühl hatte sich doch irgendwie eingeschlichen. Sie vereinbarte einen Termin im Krankenhaus und ließ sich operieren. Nach ungefähr 2 Wochen, bei denen ein Querschnitt des entnommenen Gewebes in ein Speziallabor nach Mannheim zur weiteren Untersuchung geschickt wurde, erhielt sie einen Anruf des Arztes aus der Klinik, der ihr am Telefon wohlgemerkt mitteilte, dass es sich um eine sehr seltene Krebsart handelte. Sollte sie hierzu weitere Fragen haben, dann könne sie auch gerne in die Sprechstunde kommen. Diese recht unsensible Art war für Tanja, das kann man sich sicher vorstellen, wie ein Brett vor den Kopf. Glücklicherweise konnte der Tumor im gesunden Gewebe also komplett entfernt werden. Die Ärzte orientierten sich für die weitere Behandlungsweise an einem Gebärmutterhalskrebs und einigten sich darauf, dass Tanja 8-mal eine sogenannte Brachytherapie erhalten sollte. Diese Therapie ist eine interne Bestrahlung der Scheide. Ein Kolben, ähnlich wie ein Vibrator mit Löchern, durch den die Strahlen dann direkt in die betroffene Region geschickt werden, wurde hierzu in die Scheide eingeführt. Die Therapie erhielt sie einmal wöchentlich, um eventuell noch vorhandene Krebszellen zu vernichten. Eine weitere Therapie erhielt Tanja zunächst nicht. Während der ganzen Zeit ging sie auch weiter arbeiten und nahm sich nur mal den Tag der Bestrahlung frei, weil sie leichte Übelkeit verspürte. Viel schlimmer waren in dieser Zeit aber die psychischen Belastungen. Die Tatsache, dass sie nun in Anführungszeichen dazugehörte, dass sie Krebspatientin ist, das machte ihr sehr zu schaffen. Eine weitere Belastung waren die Wechseljahre, in die sie durch die Therapie katapultiert wurde. Nachdem sie Mitte Dezember 2009 die Therapie hinter sich hatte, daran kann sie sich noch sehr genau erinnern, ging der Jahreswechsel pünktlich einher mit Hitzewallungen von morgens bis abends an jedem Tag. Sie sagt, es fühlte sich an, als hätte sie zu viel Whisky-Cola getrunken. Zu den Hitzewallungen kamen starke Gelenkschmerzen und all die anderen kleinen Begleiterscheinungen, die die ein oder andere Hörerin sicherlich auch kennt. Tanja suchte mehrere Ärzte auf und erhielt viele verschiedene Aussagen von »Das wird nichts mehr« bis »Es wird sich schon von selbst wieder regulieren«. Glücklicherweise erholte sich ihr Körper tatsächlich nach ungefähr einem Jahr wieder. Tanja vermutet, dass es auch an der homöopathischen Behandlung ihres Heilpraktikers liegen kann, dass es ihr wieder besser ging, denn sie hatte bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Doch nicht nur die Wechseljahre waren Auswirkungen der Therapie. Auch der Darm hatte Schaden davongetragen. Der Darm ist normalerweise beweglich, flexibel. Doch durch die Bestrahlung hat Tanjas Darm diese Flexibilität verloren. Er ist starr geworden. Die Nebenwirkungen davon, von der Therapie, spürt sie bis heute. Natürlich hat auch die Scheide Selbstbeschädigungen davongetragen. Durch die Bestrahlung ist die Scheide innen vernarbt. Sie ist enger und sehr fest geworden. Die Ärzte hatten ihr empfohlen, Dilatoren zu benutzen, um das Gewebe zu weiten. Ohne dieses Training kann es passieren, dass die Scheide nach innen zuwächst, also dass das Narbengewebe immer fester wird und dann irgendwann gar kein Geschlechtsverkehr mehr möglich ist. Und so hat Tanja sich ein Set Dilatoren gekauft, die sie während des Duschens eingeführt hatte, um das Gewebe zu weiten. Zunächst war das sehr unangenehm und auch schmerzhaft, besserte sich aber langsam im Laufe der Zeit. Sie sagt, dass das Gewebe mit der Therapie so straff wurde wie damals, als sie 18 Jahre alt war. Was natürlich für ihren Mann großartig war, für sie aber während des Geschlechtsverkehrs anfänglich doch mit Schmerzen verbunden war. Das besserte sich nach ungefähr einem halben Jahr, bis es wieder so weit gedehnt war, dass sie den Akt auch genießen konnte. Und so lebte Tanja bis zum Jahr 2022, natürlich mit den Gedanken an die Erkrankung im Hinterkopf und der Angst, irgendwann einmal wieder an Krebs zu erkranken. Bis sie dann im Jahr 2022 wieder Kontaktblutungen und vermehrt Ausfluss bemerkte. Die Frauenärztin überwies Tanja an die Dysplasie-Sprechstunde. Das war in Tanjas Fall eine Spezialuntersuchung, bei der der Arzt mit einer Art Lupe die Untersuchung durchführt. Es wurde eine Gewebeprobe entnommen, die in unterschiedliche Säuren eingefärbt wurde und dann in einem Labor untersucht wurde. Der Arzt rief Tanja wieder einige Tage später an und sagte: Sie haben leider ein Rezidiv. Bevor sie reagieren konnte, führte er eine Art Werbevortrag über seine Untersuchungsmethoden im Krankenhaus und empfahl ihr eine dortige Therapie. Es fühlte sich für Tanja an, als versuchte der Arzt, ihr ein Auto zu verkaufen. Tanja, die in diesem Moment verständlicherweise völlig überfordert war, bremste ihn in seinem Monolog. Die Gedanken an die erste Therapie und die Erfahrung, die sie gemacht hatten, stärkten ihre Angst. Sie sagt, es war der blanke Horror. Die Angst davor, erneut operiert zu werden, die war so groß, dass sie zu überwältigen drohte. Eine Operation in dem Gewebe, das schon vernarbt ist, dicht an Blase und Darm, rief eine Erinnerung wach, die sie gerne vergessen hätte. Nach ihrer ersten Krebsdiagnose hatte sich Tanja damals auch dazu entschieden, sich Lymphknoten entnehmen zu lassen, um zu schauen, ob der Krebs schon gestreut hatte. Glücklicherweise war dem nicht so. Diese Operation jedoch hatte Tanja in Essen im Uniklinikum durchführen lassen. Den Professor, der sie damals behandelte, kontaktierte sie nun wieder, um sich auch beim zweiten Mal in Essen behandeln zu lassen. Im Vorgespräch klärte dieser Professor Tanja darüber auf, dass der Tumor zwar im gesunden Gewebe saß, sich aber wie befürchtet dicht an der Blase befand. Es würde außerdem die Scheide gekürzt werden müssen, was wiederum Inkontinenz auslösen könnte. In der großen Operation, die 8 Stunden dauerte, wurde der Tumor aus der Scheide operiert, die Scheide stark eingekürzt und mit Teilen des Darms rekonstruiert. Noch heute ist Tanja diesem Arzt sehr dankbar. Mittlerweile, sagt sie, ist auch Geschlechtsverkehr wieder möglich. Die Scheide, die normalerweise etwa 15 cm lang ist, wurde in dieser langen OP auf 3 cm gekürzt, hat sich aber dank der vorsichtigen Dehnung mit Hilfe von Dilatoren wieder auf 7 cm gedehnt. Natürlich ist nichts mehr wie vorher, aber mit Vorsicht, mit Vertrauen und Sensibilität kann sie heute wieder intim mit ihrem Mann werden. Kurz nach der Operation sah es jedoch ganz anders aus. Zunächst wurde Tanja ein Blasenkatheter gelegt, der durch den Bauchnabel in die Blase ging. Nach 2 Tagen wurde dieser Katheter gezogen, das Wasserlassen hat jedoch nicht funktioniert. In den 17 Tagen, die Tanja im Krankenhaus lag, hat man ihr dann einen suprapubischen Blasenkatheter, kurz SBK, gelegt, der oberhalb des Schambeins durch die Bauchwand in die Harnblase eingeführt wurde. Also man hat quasi in das Schambein ein Loch gebohrt, damit der Schlauch da durchgeführt werden konnte. Der Urin wurde auf diese Weise also unter Umgehung der Harnröhre abgeleitet. Sie erzählte, dass an diesem Katheter ein Beutel hing, in dem der Urin aufgefangen wurde. Der Verbandswechsel wurde von der Diakonie zu Hause gemacht. Tanja wurde nach den 17 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und fühlte sich damit sehr allein gelassen. denn sie musste sich erst einmal selbstständig einen Urologen für die weitere Versorgung suchen. Sie wurde schließlich darauf hingewiesen, dass es auch Katheter mit einer Art Ventil gibt, über den sie den Urin selbstständig ablassen konnte, wenn sie das Gefühl hatte, die Blase war voll. Das funktionierte recht gut, sodass Tanja sich den Urinbeutel ersparte. Von Juli bis Dezember musste sie messen, wie viel Resturin sie in der Blase hatte und wie viel über den Katheter abgelassen wurde. Ungefähr alle 3 Wochen litt sie unter Blasenentzündungen. Ich glaube, jede Frau, die schon mal eine Blasenentzündung hatte, und da zähle ich selbst auch dazu, weiß, wie zermürbend und wie belastend das sein kann, so eine Blasenentzündung immer und immer wieder zu bekommen. Tanja sagt, sie hat in der Zeit unglaublich viel Antibiotika zu sich genommen und ja, wirklich besser wurde es dann erst, als der Katheter dann gezogen wurde. Nach den 6 Monaten, in denen Tanja den Bauchdeckenkatheter trug, wurde dieser schließlich dann entfernt und Tanja lernte, sich selbst zu katheterisieren. Das wurde mit kleinen Mini-Kathetern gemacht, die sie sich selbst in die Blase einführte, um den Urin abzulassen. Es handelt sich hierbei um kleine flexible Schläuche, die in den Harnleiter eingeführt werden, sodass der Urin herauslaufen konnte. Tanja hat erzählt, dass es aussah wie solch kleine Reisemascara in hellblau, die sie dann immer dabei hatte, sodass sie, also wenn sie das Gefühl hatte, dass die Blase voll ist, den Urin ablassen konnte. Bis März, April 2023 katheterisierte Tanja sich selbst. Heute kann sie wieder selbstständig Wasser lassen, wobei auch das immer noch etwas stockend läuft und einige Übung erfordert. Auch der Darm wurde durch die ursprüngliche Bestrahlung und der Entfernung des Rezidivs in Mitleidenschaft gezogen. Etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr musste sie mit Movicol nachhelfen, damit der Stuhl in seiner Konsistenz weich wurde. Es besteht auch weiterhin immer die Gefahr, dass sich eine Rektozele, also eine Ausstülpung des Mastdarms, in die Scheide bildet, in der sich Kot sammelt. Das verursacht starke Schmerzen und muss unter Umständen auch operativ entfernt werden. Bereits ein halbes Jahr vor dem Rezidiv hatte Tanja mehrere Zysten und Myome an der Gebärmutter. Ihre Frauenärztin empfahl ihr, die Gebärmutter entfernen zu lassen, auch wenn Tanja noch keine großen Probleme damit hatte. Zunächst hat Tanja die Operation abgelehnt, dann aber in der großen OP, bei der Tanjas Tumor entfernt wurde und die Scheide verkürzt und mit dem Darm rekonstruiert wurde, sich dann doch auch die Gebärmutter entnehmen lassen. Und in einer Operation, die erst kürzlich erfolgte, wurde auch ein Eileiter entfernt. Tanja erzählt, dass es Wochen dauerte, bis sie sich von der Operation erholt hatte. Sie war zur Reha und auch danach dauerte es noch einige Zeit, bis sie die Depressionen und die körperlichen Leiden hinter sich lassen konnte. Auch mit dieser zweiten Behandlung wurde Tanja wieder in die Wechseljahre katapultiert. Die Beschwerden waren diesmal nicht ganz so schlimm wie zu ihrer ersten Diagnose. Vielleicht liegt es auch daran, weil Tanja mittlerweile 52 Jahre alt war und somit ja auch irgendwie das normale Alter für diese Zeit im Leben einer Frau erreicht hat. Seit 3 Monaten macht sie eine Hormontherapie mit Gynokadin-Gel und Progesteronkapseln. Vor gut 2 Wochen wurde Tanja wieder in der Uniklinik Essen ein Eileiter entnommen, da dort eine Zyste entdeckt wurde, die den Harnleiter abgedrückt hatte. Doch da sie, wie sie sagt, gute Heilhaut hat, kann sie mit den Narben, die diese und auch die anderen Operationen hinterlassen hatten, gut leben. Die große Operation war übrigens robotergesteuert, also eine sogenannte Da Vinci-Operation, die minimalinvasiv durchgeführt wurde und somit nur kleine Narben hinterlassen hat. Ich stelle in meinen Interviews gerne die Frage, ob meine Gesprächspartnerin etwas in ihrem Leben geändert hat seit der Diagnose. Tanja antwortete darauf, dass sie eigentlich im Großen und Ganzen so lebt wie vor der Erkrankung. Sie geht gerne feiern, sie mag Partys, tanzen, Leichtigkeit, sich mit Freunden treffen. Ab und zu trinkt sie auch Alkohol. Im Grunde hat sie auch ihre Ernährung nicht grundlegend verändert. Natürlich achtet sie darauf, was ihr Körper gut verträgt und spürt in sich hinein. Die wichtigste Änderung ist aber, dass sie vor 2 Jahren, als sie die Diagnose des Rezidivs erhalten hat, aufgehört hat zu rauchen. Seit der Operation hat sie keine einzige Zigarette mehr angefasst. Tanja hat erzählt, dass sich natürlich auch die Beziehung zu ihrem Mann mit der Erkrankung verändert hat. Nach der ersten Diagnose und der Therapie hatte sie das Gefühl, noch intensiver leben zu müssen. Das führte oft zu Streit und Unzufriedenheit, sodass es schließlich zur Trennung kam. Bis heute ist sie freundschaftlich mit ihrem Ex-Mann verbunden. Und gar nicht so lange Zeit später hat Tanja eine neue Liebe gefunden. Ein Mann, mit dem sie schon einige Zeit befreundet war und der auch über ihre Erkrankung im Bilde war, bevor sie sich ineinander verliebt hatten. Nach 10 Jahren Beziehung haben die beiden im letzten Jahr am 12.12. geheiratet. Was mich ganz besonders freut, da ich ebenfalls im letzten Jahr im Dezember geheiratet habe. Wir haben hier im Podcast schon einige Male darüber gesprochen, dass es schwer sein kann, nach einer Krebstherapie einen neuen Partner zu finden. Vor allem auch, wenn körperliche Veränderungen deutlich sichtbar sind. Das liegt meiner Meinung nach nicht in erster Linie an den Männern, sondern auch daran, dass sich betroffene Frauen in ihrem veränderten Körper unwohl fühlen und erst wieder ein Gespür für sich selbst entwickeln dürfen. Tanja betont, dass jeder Mensch anders ist und jeder, der eine schwere Diagnose erhalten hat, seinen eigenen Weg finden muss. Es ist okay, sein Leben so weiterleben zu wollen wie vorher. Und es ist auch okay, alles komplett umzukrempeln oder vielleicht auch nur einige Bereiche neu zu betrachten. Auf jeden Fall empfiehlt Tanja, sich selbst zu informieren und nicht einfach alles als gegeben hinzunehmen. Also gerade in Bezug auf die Diagnose, auf die vorgeschlagene Therapie der Ärzte. Also sie sagt ganz eindringlich in dem Interview, informiert euch und ja, macht euch schlau und fragt auf jeden Fall nach. Für sie selbst war es auch von Vorteil, nicht nur informiert zu sein, sondern auch alle Unterlagen, alle Arztbriefe, alle Dinge, die mit der Therapie und der Erkrankung zu tun haben, aufzuheben und abzuheften. Mit all den Erfahrungen, die sie in den letzten 15 Jahren gemacht hat und mit ihrer Erkrankung, wünscht sich Tanja von Herzen, dass Frauen mehr aufgeklärt werden und auch ernst genommen werden mit ihren Sorgen und Nöten. Dass über das Thema Scheidenkrebs gesprochen wird und dass Ärzte sich vielleicht schon in der Ausbildung um mehr Empathie bemühen dürfen. Ich bin selbst nicht betroffen. Ich gebe im Grunde das wieder, was ich in unzähligen Gesprächen gehört habe. Ja, die Themen, die Frauen, die betroffen sind, auch beschäftigen. Und das ist unter anderem auch, dass sie sich in erschreckend vielen Bereichen nicht ernst genommen fühlen von medizinischem Personal. Natürlich gibt es auch ganz großartige Ärzte und diesen möchte ich zurufen, macht weiter so, denn Einfühlungsvermögen ist so wichtig für Menschen, die sich gerade in einer Situation befinden, in der sie sich hilflos und überfordert fühlen. Und gerade wenn eine Betroffene, eine Frau spürt, dass in ihrem Körper etwas ist, was vielleicht untersucht werden sollte, die Ärzte sich aber dagegen stellen, dann kann das auch total zu inneren Konflikten führen und super unglücklich machen. Und auch das höre ich immer wieder, dass Frauen regelrecht darum kämpfen müssen, bestimmte Untersuchungen zu erhalten, von denen sie spüren, dass es wichtig für sie ist. Auch mir persönlich ist es ein Anliegen, das Thema Frauen und Krebs mehr in den Fokus zu setzen, weshalb wir in diesem Podcast genau diese Themen besprechen, die ja in manchen Fällen auch noch sehr schambehaftet sind. Und deswegen geht es auch in den kommenden Folgen um das Thema Unterleibskrebs bei Frauen. Ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.